Hey Online-Business-Lovers, mein Name ist Katrin Hill und hier geht's um geile Online-Kurse, wie du sie verkaufst und vor allem, wie du deine Kunden erfolgreich machst. Mein Motto ist, think big, wenn du etwas willst, dann schaffst du es auch, weil du es kannst.
It's a fun world, nicht so richtig. Ich spreche heute mal wieder um ein rechtliches Thema. Das ZFU gilt jetzt auch im B2B-Bereich. Das BGH hat geurteilt und wir haben jetzt direkt vom Bundesgerichtshof ein neues Urteil, das gerade die Online-Business-Welt ein bisschen durcheinander wirbelt. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Katrin Hill. Ich mache dieses Online-Ding jetzt seit 2011 und ich lasse mich gerne davon nicht beeinflussen, was da so auf der rechtlichen Schiene passiert. Nichtsdestotrotz gehen wir da mal tiefer rein heute, weil meine Kunden mich jetzt von allen Seiten schon gefragt haben, Katrin, wie gehst du damit um? Was empfiehlst du uns? Ich gebe dir jetzt mal mit, was ich aus meinem Umfeld zu diesem Thema mitbekomme, wie das andere große Unternehmer lösen, die Millionen-Business, also 7-8-stellige Umsätze machen. Wie die damit umgehen, weil auch da sehr unterschiedlich. Deswegen gebe ich dir heute verschiedene Richtungen mit und natürlich auch, wie wir es machen, damit du mal einen Einblick hast. Wie gehst du jetzt mit deinem Online-Kurs um? Lässt du ihn zertifizieren? Lässt du es nicht zertifizieren? Was sind die Vor- und Nachteile? Lass uns da mal eintauchen. Was ist das Urteil genau und was ist das Fernunterrichtsgesetz genau? Wir haben da auch schon Folgen zugemacht, als das richtig prominent rausgekommen ist. Da habe ich also zwei extra Folgen zu unter katrinhill.com/ZFU. Kannst du die nachhören? Die sind schon ein bisschen älter, aber genau darum geht es eigentlich immer noch. Das Einzige, was sich jetzt verändert hat mit dem BGH-Urteil, ist, dass jetzt nicht nur Kunden als Endverbraucher davon betroffen sind, sondern eben auch, wenn dein Kunde Unternehmer ist, wenn das eine gewerbliche Buchung ist, auch dann fällt es unter das Fernunterrichtsgesetz, wenn ein paar Dinge beachtet werden. Das heißt zum Beispiel, wenn Wissen vermittelt wird, ja, dann ist es gefällt es mit runter. Wenn der Unterricht überwiegend medial erfolgt, also nicht in einem Klassenraum oder ähnliches, sondern per Video, E-Mail-Plattform, was auch immer. Und wenn die Vermittlung zielgerichtet ist, wenn es also einen versprochenen Lernerfolg gibt. Und natürlich das Ganze dann über längere Zeiträume hinweg überwiegend asynchron erfolgt. Heißt also, wenn dein Kurs entsprechend auch Selbstlernkurs ist beispielsweise, also wenn man den Kurs als Selbstlernkurs gucken kann, aber eben auch Support dazu bekommt. Reine Selbstlernkurse fallen hier nicht drunter. Aber wie gesagt, im Detail kannst du da gerne in dem anderen Blogbeitrag nochmal reingehen unter katrinhill.com/ZFU. Werde ich hier auch nochmal verlinken und den jetzt neuen Blogbeitrag mit den aktuellen Informationen aus 2025. Da werden wir jetzt mal ein bisschen eintauchen. Also hier natürlich wichtig, was sagt die Branche, meine Kolleginnen und Kollegen, wie gehen die damit um? Und da höre ich ganz unterschiedliche Meinungen. Die eine Seite sagt, okay, dann lassen wir uns jetzt zertifizieren, kein Problem. Die andere Seite sagt, kein Problem, das nicht zu tun. Wir achten hier nur drauf, wenn unsere Kunden nicht glücklich wären. Das heißt, meine Kunden sind happy, ich habe hier kein Risiko. Und das dritte Lager geht auf Nummer sicher und verändert ein paar Dinge, um nicht unter dieses Fernunterrichtsgesetz mehr zu fallen. Lass uns da mal reingehen. Also, ich habe jetzt 4 Punkte für dich, was du machen könntest, wie du das verändern kannst und was du anpassen könntest. Nummer 1 wäre der Gedanke, okay, meine Kunden sind doch glücklich, das Risiko ist entsprechend gering. Wer wäre das denn, wer dich jetzt hier anschwärzen würde bei der Fernunterrichtsbehörde? Ja, was wäre das zum Beispiel? Wäre das ein Kunde? Wäre das ein Mitbewerber? Das wären so die beiden Instanzen. Man kann natürlich auch direkt von der ZFU angemahnt werden, aber davon habe ich so noch nie gehört. Ich habe grundsätzlich noch von sehr wenigen gehört, die vor Gericht stehen. Deswegen, das heißt nicht, dass das nicht aktuell auch der Fall ist. Ich habe jetzt über 25.000 Online-Kurse verkauft und habe noch nie vor Gericht gestanden. wegen der ZFU oder wegen irgendwas anderem, das ist dann am Ende auch egal. Aber es ist tatsächlich so, dass das auch meine Meinung ist, ja. Also natürlich habe ich unheimlich viele Online-Kurse verkauft und ich habe 99% Kundenzufriedenheit auf Proven Expert. Wir haben jetzt über 1000 Bewertungen von unseren Kunden. Und dann machen sich natürlich oder sollten sich diejenigen Sorgen machen, die immer wieder unzufriedene Kunden haben, die immer wieder vor Gericht landen, die vielleicht auch Mitbewerber irgendwie, sag ich mal, beeinflusst haben oder ähnliches, die geärgert haben. Und die dürfen definitiv hier sich Sorgen machen, die dürfen da auf jeden Fall Veränderungen eingehen. Alle anderen, sage ich mal, ja, da bin ich eher so ein, okay, ich habe kaum Risiko, weil meine Kunden zufrieden sind. Muss man auch dazu sagen, einige meiner Kollegen berichten, dass sie mit sehr zufriedenen Kunden trotzdem diese Probleme mit den Anwälten haben, weil es werden auch Werbeanzeigen geschalten. Also diese Anwälte schalten Werbeanzeigen, die quasi dazu aufrufen, hey, hol dir dein Geld zurück. Du, auch wenn du zufrieden bist, ist egal, hol dir dein Geld zurück. Was natürlich nicht geil ist, ja. Also das finde ich ja nicht so cool, wenn da entsprechend auch zufriedene Kunden auch, sag ich mal, diesen Weg gehen, diesen Rechtsweg. Aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt von 100 Kollegen einmal gehört. Also von daher ist das Risiko da relativ gering. Punkt Nummer 2 wäre, die Kurse anzupassen. Also zu sagen, okay, mein Online-Kurs hat eben nicht nur Aufzeichnungen und dann Q&As, sondern du veränderst den Inhalt und das Format deiner Kurse. Der Trick ist schon länger bekannt. Wenn mehr als 50% deiner Inhalte synchron sind, also live stattfinden, fällt das Programm nämlich oft nicht unter dieses Fernunterrichtsgesetz. Und deswegen, und das ist wichtig, verzichten dann viele auf Aufzeichnungen. Das erhöht den aktiven Teil der Live-Sessions. Wichtig ist halt, dass das nicht nur Q&As sind, sondern dass das auch Wissensvermittlung ist, dass man das glaubhaft zeigen kann, dass es Wissensvermittlung ist. Und das ist ganz wichtig, quasi gut zu kommunizieren und gut zu dokumentieren, weil wenn dann tatsächlich, wenn man zeichnet ja nicht auf, das heißt, man muss trotzdem gut dokumentieren, was habe ich in welchem Call gemacht. Wenn wir jetzt vor Gericht stehen würden, dann müssten wir das nämlich zeigen und erklären und auch begründen können, inwiefern war das Wissensvermittlung. Ja, das heißt hier, meine Meinung, ich könnte jetzt bei all unseren Live-Calls die Aufzeichnungen entfernen. Das hat den großen Vorteil natürlich, dass die Teilnehmer eher kommen, weil sie haben ja nicht mehr das Backup der Aufzeichnungen. Aber damit wäre ich natürlich auf der sicheren Seite. Doch das ist natürlich ein massiver Nachteil für meine Kunden. Ich bin ja selbst so jemand, der gerne asynchron lernt, sich die Aufzeichnung dann anguckt. Und da gar keine Aufzeichnungen mehr anzubieten. Das machen auch viele. Und dann eben trotzdem noch zusätzliche Calls anzubieten, weil man muss ja, wenn man keine Aufzeichnung mehr bietet, das wäre zumindest mein Anspruch, auch allen Teilnehmern ermöglichen, immer live dabei zu sein. Das bedeutet für mich dann morgens, mittags, abends Calls anzubieten. Ich möchte allerdings nicht, dass meine Kunden den ganzen Tag in Calls sitzen, ja. Mein Anspruch ist es, dass sie in die Umsetzung kommen. Also für mich ist das eine Verschlimmbesserung, wenn wir jetzt gar nichts mehr aufzeichnen und dafür Massen an Calls anbieten, dass die Kunden damit gar nicht erfolgreicher werden. Deswegen bin ich nicht immer pro ZFU und Fernunterrichtsgesetz, sondern eher, wie kann ich es denn dem Kunden so leicht wie möglich machen, meine Inhalte zu konsumieren, ohne dass ich mich an ein Gesetz halten muss, das in den 70er Jahren geschrieben wurde. Ja, also es macht für mich halt nicht so viel Sinn. Und der dritte Punkt wäre, dass man die Angebote aufsplittet. Also möglich wäre, dass man quasi den Online-Kurs mit der Aufzeichnung, also Selbstlernkurs, anbietet und parallel eine Community oder die Calls, die Q&As und die Community in einem separaten Produkt. Beides dann separat verkauft. Das ist auch ein, sag ich mal, Bereich, der uns schon länger verfügbar ist. Das habe ich auch schon vor 2 Jahren in meinem Blogbeitrag erklärt, wie das funktioniert und dass das funktioniert. Wichtig ist da einfach nur, dass wir natürlich nicht den Kurs und diesen Community, dieses Produkt der Community und der Fragen beantworten, als eine Einheit sehen dürfen. Das heißt, nur beides zusammen, wenn nur beides zusammen wirklich funktioniert, fällt es schon wieder unter das ZFO. Ja, das heißt, wir müssen da sehr, sehr aufpassen. Und diese Lösung finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz zufriedenstellend. Es ist zwar ein Schlupfloch, dass unsere Angebote als Online-Kursersteller aber noch undurchsichtiger macht. Ich finde das wirklich kompliziert. Ist halt ein Schlupfloch, Graubereich und nicht eine wirklich gute Lösung aus meiner Sicht. Aber es wäre auf jeden Fall so möglich, wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest. Punkt Nummer 4 wäre die ZFO-Zertifizierung. Das ist natürlich ein großer Aufwand, aber definitiv möglich und auch machbar. Das haben jetzt einige schon gemacht in meinem Umkreis, auch in den letzten Jahren schon, nicht wegen dieser neuen Regelung. Und da entsprechend ein paar Erfahrungswerte. Das dauert etwa 3 bis 6 Monate, kostet ab 1.000 Euro, ich glaube 1.050 Euro ist so das Minimum, was man da zahlen muss, bis zu 200% vom Kurswert. Also wenn meine Launch Academy bei 5.000 Euro liegt, dann kann das bedeuten, dass meine ZFO-Zertifizierung für die Launch Academy für 12 Monate bei 10.000 Euro liegt. Ja, also von bis. Und das würde aber auch bedeuten, dass ich das selbst mache, also ich selbst als Kursersteller. Aktuell ist es so, dass in meinem Team keinerlei Ressourcen dafür wären, diese Zertifizierung einzusenden, weil das natürlich ein bürokratischer Aufwand ist. Das steckt viel, viel, viel Arbeit dahinter. Und viele meiner Kollegen, die sich das leisten können, natürlich buchen sich da Experten ein, die das dann für sie machen, eine Art pädagogische Beratung. Kostet um die 15.000 bis 20.000 Euro. Plus minus natürlich, kommt ganz drauf an, wer das macht für einen, ja. Und wichtig ist auch, man muss diesen Antrag einmalig sehr ausführlich machen und dann für jeden Folgekurs, den man einsendet, geht es dann auf jeden Fall ein bisschen schneller und wird dann günstiger, weil der Prozess nicht mehr ganz so lang ist. Aber am Anfang natürlich großer Prozess, alles neu und man muss vieles umstellen von seinem eigenen Kurs. Also man kann es nicht einfach so lassen, wie es aktuell ist. Man muss da viele Anpassungen machen. Da könnte man jetzt darüber nachdenken, große Signaturprogramme zu zertifizieren. Kleinere Produkte würde ich erstmal außen vor lassen. Man kann die natürlich als Teil der Signaturprogramme mit zertifizieren. Ansonsten ist es halt wieder so ein großer Prozess. Ja, wenn sie nicht ein Teil von diesem großen Programm sind, muss man eigentlich wieder von vorne anfangen. Dann ist es halt auch wieder sehr, sehr anstrengend. Also großer Vorteil da natürlich dann die Rechtssicherheit. Und viele Kundinnen und Kundinnen schätzen das Siegel mittlerweile als Qualitätsmerkmal. Wobei, ganz ehrlich, achtet ihr darauf, ne? Was für ein Merkmal, Qualitätsmerkmal und Siegel die Kurse haben, die ihr bucht. Ihr wollt ja den Inhalt und nicht unbedingt das Siegel dahinter. Meine Meinung ganz klar, vom Zeitaufwand mal und den angefallenen Mitarbeiterkosten mal abgesehen, ist diese aufgezwungene, sehr wenig kulanten sehr kulante Rücktrittsbedingungen, das ist ein großes Risiko für einen Kursersteller. Und das muss man dann entsprechend eigentlich auch durchhalten, dass man quasi die Rücktrittsbedingungen der ZFU für sich annimmt, außer man ändert es in seinen eigenen AGB, aber das wäre dann auch schon wieder Graubereich, also kann man es auch lassen. Also hier bist du grundsätzlich nicht davor geschützt, wenn ein Kunde unzufrieden ist, auch dem dann immer noch das Geld zurückgeben zu müssen, weil diese Rücktrittsbedingungen entsprechend so sind, wie sie sind. Heißt, wir haben nicht unbedingt dieses Problem, okay, wir wollen nicht vor Gericht, das wird dann vielleicht nicht passieren, aber das Geld zurückgeben wirst du dennoch möglicherweise müssen. Ja? Und mein Credo, lass dich nicht verunsichern. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und nochmal 6 konkrete To-Dos, die du machen kannst. Erstmal prüf deine Programme. Enthalten sie denn überwiegend asynchrone Inhalte, wäre die Frage. Und versprichst du ein konkretes Ergebnis und bietest du regelmäßig Betreuung über längere Zeit, dann könnte eben hier ZFU greifen, das Fernunterrichtsgesetz. Und dann der zweite Punkt, reduziere vielleicht die asynchronen Inhalte und ergänze sie durch mehr Live-Elemente. und dann eben auch keine Aufzeichnungen, ja. Teaching Calls, Coworkings, Live Calls, alles was dazugehört, verzichte auf die Aufzeichnung und mach eben auch im Marketing sichtbar, dass dein Fokus auf Live-Begleitung liegt. Dann hast du auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil. Hat einen riesen Nachteil wieder für die Kunden, die dann keine Aufzeichnungen bekommen. Das muss man sich eben überlegen, ob man das so machen will. Punkt Nummer 3, kommuniziere dein Angebot rechtlich sauber. Könnte jetzt diese Trennung von Kurs und Community sein, ja? Dass du sie voneinander getrennt verkaufst. Wichtig ist, dass du dann nicht dazu sagst, ohne die Community wirst du es nicht schaffen. Ja. Und das ist ja, wenn wir das nicht dazu sagen, ganz schlecht, dann werden ganz viele die Community nicht buchen und wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein, wie wir sie eigentlich erfolgreich machen wollen, weil das ist ja mein Anspruch, ist es ja, dass meine Kunden erfolgreich werden. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine der Möglichkeiten. Dann kannst du immer überlegen auch, ob eine ZFO-Zertifizierung für dich sinnvoll ist. Vor allem, wenn du ein dauerhaftes Signaturprogramm hast, das regelmäßig verkauft wird, dann könnte sich das lohnen, ja. Auch natürlich, wenn dein Programm sich nicht ständig verändert, so wie meins, ja. Ich gucke jedes Jahr zweimal und verändere irgendwas, mache Sachen dazu, nehme Sachen weg, mache eine andere Betreuung, gebe einen Bonus dazu, solche Sachen. Verändert sich halt bei mir einfach ständig. Das ist kein in Stein gemeißeltes Programm, weil Launchen lernt man eben nicht von heute auf morgen. Und das macht es wirklich kompliziert. Punkt Nummer 5, dokumentiere deine Programmstruktur. Für den Fall der Fälle hältst du mal fest, wie viele Stunden synchron und asynchron bei dir sind. Das kann dann in einem Streitfall wichtig werden. Ja, so jetzt gerne schon mal anfangen mit solchen wichtigen Informationen. Und Punkt Nummer 6, ein bisschen scherzhaft gemeint, ins Ausland ziehen. Ja, ich nehme es mal hier mit in die Liste auf, weil das natürlich eine Option ist. Ist dein Gerichtsstand des Unternehmens nicht in Deutschland, wird es nämlich schwieriger, dich wegen der ZFU zu belangen. Du fällst dann trotzdem noch unter das Gesetz, wenn du deutsche Kunden hast, ganz klar. Aber es wird viel schwieriger sein, dich zu belangen, wenn deine Firma in der Schweiz oder Dubai oder Zypern oder so sitzt, ja. Das heißt, grundsätzlich fällst du immer noch unter das Gesetz, aber es wird schwieriger, vor Gericht mit dir zu gehen. Und jetzt kommt mein wichtigster Punkt, das unternehmerische Risiko. Denn wir können in der Selbstständigkeit ja nicht immer alles korrekt machen. Und abmahnfähige Musik, fehlende Bildrechte, nicht vollständige Datenschutzverordnung. Ja, ich kann das jetzt noch ewig weiter so aufzählen. Mit Fehlern, die wir begehen könnten, wenn wir unser Business führen. Und bei den meisten Fehlern wirst du ermahnt und bekommst einen kleinen Klaps auf die Hand, musst vielleicht mal 1.000 Euro zahlen und dann war es das. Und dieses Verunsichern und oh mein Gott, es kann jetzt so viel passieren und ich kann vor Gericht und ich muss da mich jetzt mit beschäftigen. Und insbesondere merke ich immer wieder, diejenigen, die noch gar kein funktionierendes Online-Business haben, machen sich die größten Sorgen. Ja, diejenigen, die noch gar keine Online-Kunden haben, noch gar keine Online-Kurse mit erfolgreichen Kunden, die machen sich am meisten Sorgen, hier in die Veränderung zu gehen. Die Erfolgreichen machen sich da wenig Sorgen. Ja, die sind lösungsorientiert. Und da wäre ich jetzt im unternehmerischen Risiko, das gehen wir grundsätzlich immer ein, jetzt eher dafür, dass wir erstmal loslegen, dass wir erstmal erfolgreich werden und uns dann überlegen, okay, ich habe jetzt hier einen Kurs, der ist mehrmals durchgeführt worden, der ist wirklich gut. Jetzt kann ich überlegen, mache ich eine Zertifizierung oder verändere ich es entsprechend so, dass es eben nicht unter die ZFU fällt und damit vielleicht die Kunden nicht ganz so erfolgreich macht. Das müssen wir ja auch in Betracht ziehen. Klar, mit vielen Live-Calls kann das schon auch funktionieren. Ist halt wieder ein Riesenaufwand und kannst du alleine als Online-Kursanbieter ja gar nicht stemmen. Das heißt hier unternehmerisches Risiko mit betrachten, sich nicht verunsichern lassen, ruhig bleiben. Ja, weil dieses Gesetz einfach auch gar keinen Sinn mehr macht tatsächlich. Soll zwar Verbraucher schützen, nichtsdestotrotz geht es in die falsche Richtung. Es ist ja nicht so, dass es uns unterstützen würde, die Qualität der Online-Kurse zu verbessern. Im Gegenteil, durch dieses Gesetz wird es im schlimmsten Fall sogar noch verschlechtert. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was hier das Ziel dahinter sein soll. Deswegen keine Panik, ja, ist mein kleines Fazit. Triff eine klare Entscheidung für gegen was auch immer du machen willst und bleib dann dabei. Lass dich da nicht immer wieder verunsichern, weil es kommt immer mal wieder so ein neues Gesetz. Alle 3 Monate ist irgendwas, ja. Und wir müssen dann gucken, wie gehen wir damit um. Du hast da jetzt die Wahl, entweder das Programm so gestalten, dass du nicht unter das Gesetz fällst oder dich für die Zertifizierung entscheiden, mit langfristiger Planung, professioneller Unterstützung zum Beispiel. Oder du machst einfach so weiter wie bisher mit unternehmerischem Risiko. Geht natürlich auch. Ich bleibe natürlich dran, halte dich hier auf dem Laufenden. Ich habe das alles auch schriftlich nochmal festgehalten in einem Blogbeitrag unter katrinhill.com/ZFU-2025. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder ähnliches, dann gehst du auf diesen Blogbeitrag und stellst sie dort und ich gucke, wie ich dir helfen kann. Kleiner Disclaimer am Rande. Alles, was ich jetzt hier sage, und das ist wichtig, ja, ist keine Rechtsberatung, basiert jetzt auf öffentlich zugänglichen Informationen und auch persönlichen Einschätzungen aus den ganzen Masterminds, in denen ich drin bin. Das heißt, Online-Business-Community, ich habe Unternehmer, die 7-stellig und mehr verdienen, gefragt, wie gehen sie damit um? Und diese 3 Optionen, ignorieren, ZFU zertifizieren lassen und Programme verändern, sind die 3 Antworten gewesen, die hier gekommen sind. Ich würde sagen, die meisten gehen aufs Ignorieren. Etwa 10-15% gehen auf ZFU-Zertifizierung und dann ein Großteil verändert die Programme. Ja, ein Großteil geht rein und macht andere Inhalte. Ich glaube, das ist vor allen Dingen für die relevant, die hochpreisige Produkte haben. Ich sag mal, bei 20, 30, 40.000 Euro Online-Kursen, sag ich mal in Anführungsstrichen, Programmen, da ist es natürlich dann schon, wenn ein Kunde kommt, sein Geld zurückhaben will, so, dass das wehtut. Da investiere ich jetzt gerne einmal 20.000 Euro, damit mir danach kein Kunde dann mehr Geld wieder zurücknehmen kann, zum Beispiel. Ja, also das wäre hier auf jeden Fall ratsam, wenn du im Hochpreissegment bist, dass du dann darüber nachdenkst. Und ich werde für meine Kunden noch einen extra kleinen Mini-Podcast aufnehmen, weil ein paar Sachen werde ich öffentlich hier nicht mit euch teilen. Aber dafür gibt's ja den Kunden-Podcast. Also wer jetzt mein Kunde ist und diesen Podcast hört, ich habe gestern dazu auch nochmal extra was aufgenommen. Geht da gerne in eure Podcast-App rein und hört euch das an. In diesem Sinne, ein Hoch auf Deutschland, ganz bisschen ironisch gemeint. Ich finde es sehr, sehr anstrengend, bin aber gerne in dem, ich ignoriere das und sehe das als unternehmerisches Risiko und weiß, dass meine Kunden zufrieden sind und das ist für mich das Entscheidende. Das heißt, hier in dem Bereich werden wir uns ansiedeln und da ist mir ganz wichtig, dass ihr euch nicht fertig machen lasst, davon nicht verunsichern lasst. Ich habe so viele private Nachrichten bekommen. Katrin, wie machst du das denn jetzt? Und möchte mit diesem Beitrag hier euch alle einmal ein bisschen beruhigen und euch ein bisschen vielleicht auch weiterhelfen, eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, ich bin, und das ist wichtig, keine Anwältin. Das ist alles das, was ich mir selbst zusammengesucht habe. Also geht da gerne für weitere Informationen in die anderen Podcasts rein, die ich aufgenommen habe. Unter katrinhill.com/ZFU habe ich auch eine Anwältin interviewt dazu. Da könnt ihr also gerne einmal reinhorchen, weil das Gesetz an sich hat sich ja nicht verändert. Das ist das Gleiche geblieben. Jetzt hat nur der BGH einfach das nochmal ein bisschen erweitert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entscheiden und wir hören uns dann nächste Woche wieder.